mit dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Hallihallo und willkommen zusammen. Da sind wir wieder und begrüßen euch zu einer neuen, der inzwischen 68. Ausgabe des Politik-Podcasts mit dem Brennglas. Wir, das sind auch heute wieder mein geschätzter Co-Host Xiao Zhen und meine Wenigkeit, mein Name ist Raphael Schulz. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht ja auch erstmals eingeschaltet habt. Wir freuen uns immer über euer Interesse und genauso über konstruktives Feedback zu unseren jeweiligen Folgen. Lasst gerne Sterne und Bewertungen da, damit helft ihr uns auch, vielleicht noch ein bisschen bekannter zu werden. Und wenn ihr in Zukunft keine weitere Folge mehr verpassen möchtet, hilft es euch, wenn ihr vielleicht auch die Glocke aktiviert oder das sonstige Benachrichtigungsinstrument im Podcast-Player eurer Wahl. Aber bleibt vorher gerne erst einmal dran und prüft, ob euch auch die heutige Sendung gefällt. Ja, lieber Kollege, das war schon die erste kleine Anspielung auf unser heutiges Thema.
Das musste so kommen.
Ja, du kennst mich, ne? Mich und meine schlechten Witze. Wobei, ein Witz ist es ja gar nicht, ne? Sollen sie halt durchprüfen. Ja, aber ehe wir im Detail dazu kommen, was wir heute vorhaben. Heute heißt im Übrigen am Samstag, den 13. Juni, um circa 19.30 Uhr, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir auf, erstmal noch ein Hallo an dich, Xiao.
Und ein offizielles Hallo zurück, auch an dich und alle Zuhörenden. Herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank fürs Einschalten.
Ach so, dein Einschub gerade war inoffiziell. Okay, das heißt, ich schneide den raus. Danke für den Regiehinweis. Naja, ich stelle dir aus gegebenem Anlass heute einleitend mal eine Podcast-Frage, mein Lieber. Denn
so früh schon.
Ja, ist doch ein Podcast hier, oder? Zumindest ich freue mich sehr auf den kommenden Mittwoch. Wir beide werden nämlich am Mittwoch kommender Woche eine Live-Podcast-Aufnahme der, man kann in dem Fall sagen, Kollegin Anne Will verfolgen, die mit ihrer Live-Tour in München Station machen wird. Bist du auch schon gespannt? Was erwartest du? Und hast du dir vielleicht schon ein paar Fragen überlegt?
Also die kurze Antwort ist ja, durchaus. Ich hoffe auf einen interessanten Gast zu einem spannenden Thema und bisher nein. Eine etwas erweiterte Version wäre vermutlich, ich bin auch sehr gespannt auf unsere Plätze am Veranstaltungsort und hoffe drauf, dort eine günstigere Sicht auf die Bühne zu haben als in vielen Kinosälen auf die Leinwand, die oftmals nicht so optimal ist. Die Erwartung diesbezüglich wäre also ein Platz mit guter Sicht, da wir uns die Sitzplätze ja nicht selbst aussuchen konnten. Naja, und thematisch und personell werden wir uns ja überraschen lassen müssen. Oder weißt du da schon mehr?
Ich weiß nur, du hast ja von einem interessanten Gast gesprochen. Ich weiß nur aus ihren bisherigen Live-Formaten, die man ja dann auch als Podcast hören kann, dass es in der Regel zwei GästInnen sind. Mhm, also ich denke mal, sie werden da, vermute ich, zu dritt auf dem Podium sitzen, weil sie in der Regel zwei Gesprächspartner hat. Aber lassen wir uns überraschen.
Okay. Ja gut, man hofft jedenfalls auf einen informativen und gerne auch zumindest etwas unterhaltsamen Abend mit interessanten Einsichten und Denkanstößen, die man mal für sich mitnehmen kann. Ich glaube, ja, mögliche Fragen ergeben sich dann im Laufe der Sendung oder eben auch nicht. Ja, so viel vorerst hierzu, bevor wir zu Beginn der Sendung schon wieder zu lang werden.
Was diesmal an dir liegen würde, das wäre auch mal ein Novum.
Das stimmt. Deswegen höre ich jetzt lieber auf.
Wir sind jedenfalls gespannt und werden eventuell ja von unseren Eindrücken auch hier dann berichten. Bis zu unserem Live-Format wird es aber leider vermutlich noch etwas dauern, falls sich jetzt der ein oder die andere fragt, na, wann geht ihr denn mal auf Tour? Naja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Werden sollten wir aber auch langsam mal konkret, Xiao hat's angesprochen, bevor wir hier nur rumlabern. Was genau wollen wir also heute hier thematisieren? Oder sollte ich sagen, was genau wollen wir prüfen? Denn heute geht es um ein Thema, das schon beim Aussprechen sofort groß klingt. Parteiverbot. Und genauer um die Frage, ob ein Verbot der AfD geprüft werden sollte oder allgemeiner formuliert, ob Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall oder als rechtsextrem eingestuft werden, durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden sollten. Anlass dieser Folge sind die bundesweiten Prüfdemos. So, jetzt habt ihr auch die Verbindung zu meiner schlechten Anspielung von vorhin. Prüf steht, Und das ist schon fast ein kleines Meisterwerk, wie ich finde, für Prüfung rettet übrigens Freiheit. Man kann über das Kürzel schmunzeln, aber der Kern dahinter ist durchaus ernst. Denn Prüf sagt gerade nicht, wir verbieten jetzt mal eine Partei, weil sie uns politisch nicht passt oder weil die aufgeheizte Stimmung danach ruft. Vielmehr fordert die Initiative, lasst die zuständigen Verfassungsorgane prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Parteiverbotsverfahren vorliegen und wenn ja, soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Genau das macht den Ansatz aus unserer Sicht interessant. Es ist kein bloßer Aufschrei, sondern der Versuch, rechtsstaatliche Instrumente sauber und nachvollziehbar anzuwenden. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Denn ein Parteiverbot ist in Deutschland nicht einfach ein politischer Beschluss, so nach dem Motto, Mehrheit hebt die Hand, Partei ist weg. So funktioniert der Rechtsstaat zum Glück nicht. Uns ist wichtig, daher einleitend schon herauszustellen, dass es genau darum auch nicht geht. Um wen genau es sich bei der Initiative handelt und wie sie eine angestrebte Überprüfung von als rechtsextrem geltenden oder entsprechend beobachteten Parteien erreichen wollen, darauf wollen wir gleich in einem eigenen Kapitel noch einmal etwas eingehen. Nach einem Blick darauf wollen wir uns außerdem anschauen, wie denn aktuell das übliche Vorgehen bis zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren hier in Deutschland überhaupt so aussieht und welche mit gutem Grund hohen juristischen Hürden dabei zu überwinden wären. Dies wollen wir zur besseren Veranschaulichung auch mit Rückbezügen zu früheren Parteiverbotsverfahren, die sie allerdings damals scheiterten, versuchen. Sodann zoomen wir noch einmal etwas weiter rein und wollen uns am Beispiel der AfD exemplarisch ansehen, welche Chancen, aber auch welche Gefahren ein mögliches Parteienverbot bergen könnte. Und wie immer werden wir abschließend noch unsere eigenen Meinung und Haltung zum heutigen Thema Raum geben. Soweit so gut. Und damit rein in die eigentliche Sendung, würde ich sagen. Wir starten mit einem genaueren, quasi einem prüfenden Blick auf Prüf.
Genau, steigen wir ins Thema ein. Bevor wir gleich über Verfahren, Hürden und mögliche politische Risiken sprechen, wollen wir uns zunächst mal anschauen, was ist Prüf eigentlich? Der Name klingt ja erstmal relativ bürokratisch deutsch, nach Formular, Stempel, Aktenzeichen. Und genau damit spielt die Kampagne auch. Prüf steht nämlich, wie erwähnt, für Prüfung rettet übrigens Freiheit. Der Slogan lautet, prüf heute, schütz morgen. Das ist bewusst nicht der Ruf nach dem großen Verbotshammer, sondern die bürokratisch-satirische Variante. Wenn eine Partei im Verdacht steht, die freiheitliche demokratische Grundordnung anzugreifen, soll nicht das Bauchgefühl entscheiden, sondern eben das Bundesverfassungsgericht. Die zentrale Forderung vom Prüf ist einfach verständlich und lautet, Zitat, alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden, sollen durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Formal ist das bewusst allgemein formuliert, politisch geht es aber klar um die AfD und die Frage, ob der Staat die Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzt. Wichtig ist dabei zu erwähnen, Prüf fordert nicht, verbietet sofort diese Partei, sondern stellt den Antrag, damit die zuständige Institution prüft, ob ein Verbot verfassungsrechtlich möglich ist. Das ist ein vielleicht nicht sehr großer, aber doch entscheidender Unterschied, wie ich finde. Ja, gegründet wurde Prüf von Nico Semsrott, einem ehemaligen Europaabgeordneten und Satiriker, der bekanntermaßen politische Schwere gerne mit absurder Verwaltungsästhetik verbindet. Nach Angaben der Kampagne wird Prüf inzwischen auch von vielen Ehrenamtlichen aus Kunst, Kultur und Zivilgesellschaft getragen. Die Bewegung versteht sich nicht als klassische Parteikampagne, sondern als überparteilicher, kulturbasierter Druckaufbau. Auf den Prüfdemos gibt es Musik, Comedy und kreative Schilder, aber mit ernstem Kern. Nach Angaben der Kampagne demonstrieren inzwischen in 13 von 16 Bundesländern Menschen regelmäßig am zweiten Samstag im Monat. Strategisch betrachtet richtet sich Prüf mit der zentralen Forderung vor allem an den Bundesrat. Ja, warum gerade an den? Nun, ein Antrag auf Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit einer Partei beim Bundesverfassungsgericht kann eben nicht von Bürgerinnen und Bürgern, NGOs oder auch einer Landesregierung gestellt werden. Antragsberechtigt sind hierzulande nur Bundestag, Bundesregierung und eben der Bundesrat. Prüf setzt auf den Bundesrat, weil dort die Länder einzeln adressierbar sind. Regierung für Regierung, Stimmzahl für Stimmzahl. Es geht darum, zusammen mit jenen Bundesländern, die bereits signalisiert haben, einen solchen Antrag im Bundesrat unterstützen zu wollen, nach und nach auch andere Bundesländer davon zu überzeugen, um die für eine Mehrheit erforderlichen 35 der insgesamt 69 Stimmen im Bundesrat zu erreichen.
Man merkt also, PREF ist nicht nur eine Demo, sondern ein politischer Mechanismus. Die Kampagne versucht, Aufmerksamkeit in eine konkrete institutionelle Forderung zu übersetzen. Nicht nur, wir sind gegen rechts, so wichtig das ist, sondern Bundesrat, tut eure Pflicht, den Rechtsstaat zu verteidigen und stellt einen Antrag. Das klingt fast, ja, wohlfeil, möchte ich sagen, ist aber verfassungsrechtlich durchaus präzise. Denn am Ende geht es nicht um moralische Empörung, sondern um eine staatliche Prüfung nach dem Artikel 21 des Grundgesetzes. Verfolgt eine Partei verfassungsfeindliche Ziele, arbeitet sie aktiv darauf hin und hat sie überhaupt das Potenzial, diese Ziele durchzusetzen? Um genau diese Fragestellungen geht es dabei. Gleichzeitig ist PREF ein kommunikatives Reframing der AfD-Verbotsdebatte. Parteiverbot klingt sofort maximal nach Ausnahmezustand, nach Eskalation und einem schweren Eingriff in den Parteienwettbewerb. Prüfung dagegen klingt nüchterner, rechtsstaatlicher und damit anschlussfähiger. PREF sagt im Grunde, gerade weil ein Parteiverbot so schwerwiegend ist, darf man die Frage nicht ewig politisch verdrängen. Wer sicher ist, dass die AfD nicht verboten werden kann, müsse eine Prüfung eigentlich aushalten. Und wer glaubt, dass von ihr eine reale Gefahr ausgeht, müsse erst recht geordnet prüfen lassen wollen. Zur Wahrheit gehört aber auch, PREF ist nicht unumstritten. Kritisiert wird etwa, dass sich die Kampagne auf rechtsextreme Parteien konzentriert und nicht allgemein auf alle extremistischen Parteien. Also eben auch auf solche vom linken Rand. PREF begründet das damit, dass gegenwärtig gerade große rechtsextreme Parteien das relevante Gefahrenpotenzial hätten. Aus Teilen der antifaschistischen Szene kommt zudem der Vorwurf, PREF sei zu eng, zu staatsgläubig und zu sehr auf ein juristisches Instrument fixiert. Unterm Strich kann man vielleicht sagen, PREF verbindet Satire, Protest und Verfassungsrecht auf ungewöhnliche, aber eventuell gar nicht so unwirksame Weise. Die Kampagne übersetzt das trockene Instrument des Parteiverbotsverfahrens in eine öffentliche Bewegung mit Witz, Musik und klarer Bildsprache und einer sehr deutschen Pointe, eben erstmal prüfen. Politisch interessant ist PREF also nicht, weil die Initiative selbst ein Verbot aussprechen könnte, sondern weil sie Druck erzeugt, damit die zuständigen Verfassungsorgane entscheiden müssen, ob sie das schärfste Instrument der wehrhaften Demokratie überhaupt zur Prüfung stellen wollen.
Ja, und wenn wir über PREF sprechen, sollten wir nun noch einmal eine Sache sehr sauber trennen. Wie schon recht klar eingeordnet, muss betont werden, dass eine Demonstration und auch die Initiative wie PREF kein Parteiverbot aussprechen kann. Gleiches gilt auch für den Verfassungsschutz. Es klingt zwar banal, ist aber wichtig. Denn in der öffentlichen Debatte kann zuweilen der Eindruck entstehen, als ginge es darum, dass eine empörte Öffentlichkeit eine Partei einfach wegdemonstrieren wolle und könne. Genau das wäre natürlich nicht rechtsstaatlich. Der Punkt ist ein anderer. Zivilgesellschaftliche Initiativen wie PREF können politischen Druck erzeugen. Sie können sagen, wir wollen, dass die zuständigen Institutionen ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber die Entscheidung liegt nicht auf der Straße, nicht bei X und den Talkshows und auch nicht beim Bundesinnenministerium, sondern am Ende ausschließlich beim Bundesverfassungsgericht. Das liegt vor allem darin begründet, dass Parteien, anders als zum Beispiel Vereine, einen besonders hohen, verfassungsrechtlich garantierten Schutz genießen. Der Weg zu einem möglichen Verbotsverfahren beginnt aber erwartungsgemäß sehr politisch. Antragsberechtigt sind nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wie schon erwähnt, nur der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Was PREF fordert, ist im Grunde ein vorgelagerter Schritt. Die Politik soll die Frage nicht länger nur kommentieren, sondern systematisch prüfen. Also, gibt es genügend gerichtsfestes Material? Lässt sich nachweisen, dass die Partei nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhängerinnen und Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen? Gibt es eine aktiv kämpferische, planvolle Haltung gegen zentrale Verfassungsprinzipien? Und ist es realistisch, dass diese Ziele zumindest potenziell umgesetzt oder relevant wirksam werden können?
Ja, und das ist der entscheidende Punkt letztlich. Denn es reicht nicht zu sagen, eine Partei sei extrem, menschenfeindlich oder gefährlich. Politisch kann das alles zutreffen. Juristisch reicht das jedoch nicht automatisch. Ein Parteiverbot ist kein moralisches Urteil, sondern eine verfassungsrechtliche Entscheidung mit sehr hohen Anforderungen. Das Grundgesetz schützt Parteien bewusst sehr stark. Der Gedanke dahinter ist, in einer Demokratie soll der politische Wettbewerb offen sein und Meinungsvielfalt muss abgebildet und ausgehalten werden können. Auch harte, radikale, provozierende oder unliebsame Meinungen sollen grundsätzlich politisch bekämpft werden und eben nicht staatlich verboten. Sonst wäre die Gefahr groß, dass eine jeweilige Mehrheit missliebige Oppositionen einfach aus dem Spiel nimmt. Und genau das soll das Parteiprivileg eben verhindern. Aber dieses Privileg hat eben auch Grenzen, wenngleich die Hürden, um diese Grenzen zu erreichen, hoch liegen. Parteien sind verfassungswidrig, wenn sie darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Das meint nicht jede Polemik gegen die da oben. Es meint auch nicht jede populistische Zuspitzung. Gemeint sind Angriffe auf den Kernbestand der Verfassung, also auf Menschenwürde, das Demokratieprinzip, die Rechtsstaatlichkeit, politische Teilhabe oder die Gewaltenteilung, freie Wahlen und den Schutz von Minderheiten. Gerade bei der AfD spielt dabei immer wieder die Frage eine Rolle, ob bestimmte Aussagen und Konzepte auf ein ethnisch-völkisches Verständnis von Zugehörigkeit hinauslaufen. Also auf die Vorstellung, dass bestimmte Menschen, selbst wenn sie deutsche Staatsangehörige sind, eigentlich nicht gleichwertig dazugehören, weil sie eine bestimmte Herkunft, Religion oder Migrationsgeschichte haben. Wir erinnern uns an die Rassengesetze von 1933, bin ich versucht zu sagen. Naja, wenn Politik darauf hinausläuft, Menschen aus dem Schutzbereich gleicher Würde und gleicher Rechte ja gewissermaßen hinaus zu definieren, sind wir nicht mehr bei normaler politischer Kontroverse, dann wird eben der Kern des Grundgesetzes berührt. Aber auch dann muss Karlsruhe eben erstmal, was muss es tun? Richtig, prüfen. Fragen, die sich dann stellen, sind unter anderem folgende. Ist das der Partei in Gänze zurechenbar oder sind es am Ende nur einzelne Entgleisungen? Ist es ein Landesverband oder nur in Anführungsstrichen eine Jugendorganisation oder ein Flügel? Oder prägt es eben die Gesamtpartei? Das ist eine der großen Hürden. Denn ein Parteiverbot richtet sich grundsätzlich gegen die Partei als gesamte Organisation. Es geht da dann nicht mehr darum, einzelne Funktionäre für besonders radikale Aussagen abzustrafen. Es geht um die Frage, ob die Partei insgesamt verfassungswidrige Ziele verfolgt und dafür planvoll arbeitet.
Wenn Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung zu dem Ergebnis kämen, ja, wir wollen diesen Weg gehen, dann würde ein Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Dort beginnt kein Schnellverfahren, sondern ein hochkomplexes verfassungsgerichtliches Verfahren. Auch die Partei erhält dann erst einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. Es wird geprüft, welche Belege vorliegen, wie sie erhoben wurden, ob sie verwertbar sind und ob sie die hohen Voraussetzungen wirklich tragen. Am Ende kann es zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Also einer Gerichtsverhandlung mit persönlicher Anwesenheit von Beteiligten, ähnlich wie in einem Strafprozess. Und für eine die Partei benachteiligende Entscheidung, also etwa ein Verbot, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im zuständigen Senat. Das ist kein Nebendetail, denn es zeigt, Karlsruhe soll gerade nicht knapp und politisch zufällig entscheiden. Ein Parteiverbot braucht eine besonders breite verfassungsgerichtliche Überzeugung. Die Demokratie zieht hier nicht mal eben mit zitternder Hand den roten Stecker. Sie muss sehr genau begründen, warum eine Partei außerhalb des demokratischen Wettbewerbs steht. Und damit kommen wir zur besseren Veranschaulichung mal kurz zu früheren Verfahren dieser Art, die es etwa im Zuge der NPD, also der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, schon gegeben hat. Sie sind für die heutige Debatte so wichtig, weil sie zeigen, wie hoch die Hürden sind, aber auch, welche Fehler man argumentativ vermeiden sollte, wenn ein Parteiverbotsantrag potenziell zum Erfolg führen soll.
Ja, denn das erste NPD-Verbotsverfahren wurde 2003 eingestellt. Nicht, weil Karlsruhe gesagt hätte, die NPD ist lupenrein demokratisch und völlig unproblematisch, sondern weil das Verfahren durch die sogenannte V-Leute-Problematik belastet war. In der NPD-Führung waren also Personen tätig, die für den Verfassungsschutz arbeiteten. Dadurch war nicht mehr sauber zu trennen, was originäre Parteiaktivität war und was nicht. beziehungsweise was möglicherweise durch staatliche Quellen beeinflusst war, mitgestaltet oder zumindest mitbeobachtet worden ist. Für ein Parteiverbot ist das fatal. Denn der Staat darf nicht erst durch eigene nachrichtendienstliche Verstrickung ein Beweisbild mitproduzieren und dann sagen, seht her, diese Partei ist gefährlich. Daraus folgt die sogenannte Staatsfreiheit des Verfahrens. Vor einem Verbotsantrag muss sehr sorgfältig sichergestellt werden, dass das Beweismaterial nicht durch staatliche Quellen in den Führungsebenen kontaminiert ist. Das ist praktisch schwierig, aber rechtsstaatlich zwingend notwendig. Man kann nicht mit unsauberen Mitteln die Sauberkeit der Verfassung verteidigen. Das wäre ungefähr so überzeugend wie Brandschutz durch Benzinkanister. Ja, das zweite NPD-Verfahren endete 2017 anders. Diesmal scheiterte es nicht an der V-Leute-Problematik. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht stellte diesmal klar fest, die NPD verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Ihr politisches Konzept war nach Auffassung des Gerichts mit der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip unvereinbar. Aber, und das war dann der entscheidende Punkt, es fehlten hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die NPD diese Ziele auch durchsetzen könnte. Die Partei war politisch schlicht schwach, zu bedeutungslos und damit zu wenig wirkmächtig. Übersetzt in eine vielleicht etwas unjuristische Alltagsformel könnte man sagen, verfassungsfeindlich ja, aber nicht gefährlich genug im Sinne der verfassungsgerichtlichen Verbotslogik. Das klingt erst einmal irreführend. Wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist, warum wird sie dann nicht verboten? Die Antwort liegt im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und in der besonderen Schwere eines Parteienverbots. Karlsruhe sagt also sinngemäß, ein Verbot braucht mehr als falsche oder feindliche Ziele. Es braucht eine gewisse Möglichkeit, dass diese Ziele politisch relevant werden oder die demokratische Willensbildung tatsächlich beeinträchtigen. Nicht zwingend im Sinne einer unmittelbar bevorstehenden Machtergreifung, aber doch so, dass die Partei nicht nur ein radikaler Kleinverein mit Wahlplakaten ist.
Ja, für die AfD-Debatte ist das nun doppelt interessant. Denn einerseits zeigt das NPD-Urteil, die Schwelle ist hoch, ein Antrag darf nicht auf Empörungen gebaut, sondern muss juristisch wasserdicht sein. Andererseits unterscheidet sich die AfD politisch deutlich von der NPD. Die AfD ist keine marginale Kleinstpartei mehr und gewinnt zunehmend an durchaus ernstzunehmenden politischen Einflussmöglichkeiten. Sie sitzt im Bundestag, in Landtagen, in Kommunalparlamenten, stellt vielerorts starke Fraktionen, beeinflusst Debatten und hat in Teilen Deutschlands erhebliche Zustimmung. Mancherorts mit weiter wachsender Tendenz, gerade mit Blick auf euer noch bevorstehende Landtagswahlen, beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Dort liegt die AfD in aktuellen Umfragen mit um die 41% deutlich auf dem ersten Platz. Eine absolute Mehrheit der Mandate im Landtag gilt bei diesen Werten als zumindest möglich. Gerade die Hürde der Potenzialität, an der das NPD-Verbot 2017 scheiterte, sähe bei einer politisch starken Partei daher anders aus. Das heißt nicht automatisch, dass ein AfD-Verbot erfolgreich wäre, aber man kann nicht schlicht sagen, NPD ist gescheitert, also scheitert AfD auch. Ebenso falsch wäre aber der umgekehrte Kurzschluss. AfD ist stark, also ist ein Verbot leichter. Denn Stärke allein macht eine Partei nicht verfassungswidrig. Hohe Umfragewerte sind kein Verbotsgrund. Im Gegenteil. Gerade wenn Millionen Menschen eine Partei wählen, muss der Staat besonders sorgfältig begründen, warum nicht nur politische Ablehnung, sondern Verfassungswidrigkeit vorliegt. Die Wahlentscheidung von Bürgerinnen und Bürgern ist demokratisch ernst zu nehmen. Aber sie kann verfassungswidrige Parteiziele auch nicht immunisieren. Demokratie ist mehr als Mehrheitsprinzip.
Ja, kommen wir daher abschließend für dieses Kapitel noch zu der Frage, was aus einer möglichen Prüfung der AfD durch das Bundesverfassungsgericht, wie sie ja von Prüf beabsichtigt wird, folgen könnte. Ein Ergebnis könnte sein, der Bundesrat ist mehrheitlich am Ende des Tages der Meinung, einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit und ein Parteiverbot stellen zu können. Dann würde Karlsruhe entscheiden. Dieses Szenario, wie gesagt, forciert Prüf ja gerade. Zweitens könnte auch über Zwischen- oder Alternativinstrumente gesprochen werden, etwa über den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Seit der Grundgesetzänderung nach dem NPD-Urteil gibt es diese Möglichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat sie 2024 bei der Partei Die Heimat, also quasi der Nachfolgepartei der NPD, angewendet. Das ist kein Parteiverbot, aber ein massiver Eingriff. Eine verfassungsfeindliche Partei soll dann nicht auch noch mit staatlichen Mitteln gefördert werden. Das ist der Grundgedanke des Einkürzens oder Streichens der Parteienfinanzierung. Ja, wenn es zu einer Prüfung durch die Karlsruher Richter Ihnen käme und an dessen Verfahrensende die AfD tatsächlich verboten werden würde, wären die Folgen aber durchaus weitreichend. Und genau das leitet jetzt sehr gut über dazu, dass wir uns noch ansehen wollen, welche Chancen, aber auch welche Gefahren ein mögliches Parteiverbot bergen könnte. Worin also könnten diese weitreichenden Konsequenzen eines möglichen Parteiverbots bestehen?
Naja, beginnen wir vielleicht mit einem Bild. Du magst ja Bilder.
Ja, das finde ich gut, dass du jetzt auch langsam anfängst, Bilder zu verwenden. Ja,
vielleicht ist so eine Zusammenarbeit irgendwie ansteckend, stilistisch. Naja, gut.
Ich bin gespannt. Mal dein Bild.
Also, versuchen wir es. Ein Parteiverbot ist kein politischer Zauberstab, sondern es handelt sich eher um die Notbremse im Maschinenraum der Demokratie. Oh, wie gefällt dir das?
Schade. Also kein Hogwarts. Ja. Okay.
Diesmal leider nicht. Vielleicht passt nächstes Mal besser. Naja, diese Notbremse ist hart, wird äußerst selten betätigt und ist auch nur dann sinnvoll, wenn klar ist, dass die normale demokratische Auseinandersetzung allein nicht mehr ausreicht. Gerade am Beispiel AfD sieht man diese Ambivalenz eben deutlich. Ein Verbot könnte reale Schutzwirkung haben. Aber es könnte auch Nebenwirkungen erzeugen, die man ebenfalls nicht kleinreden sollte. Betrachten wir zunächst einmal mögliche Chancen eines Parteiverbots. Ein erfolgreiches Parteiverbot würde eine Partei nicht nur symbolisch kritisieren, sondern auch organisatorisch ausschalten. Sie könnte nicht mehr zu Wahlen antreten, ihre Struktur müsste aufgelöst werden und Ersatzorganisationen wären ebenfalls verboten. Damit würde der Staat einer verfassungsfeindlichen Partei genau das entziehen, was Parteien so mächtig macht, nämlich Zugang zu Wahlen, Fraktionen, Finanzmitteln und Personal, aber zusätzlich auch zur Öffentlichkeit und politischer Normalisierung. Das ist der harte Kern der wehrhaften Demokratie. Eine Demokratie muss ihren Gegnern nicht auch noch die Werkzeuge reichen, mit denen sie die Demokratie von innen abbauen können. Bei der AfD ist dieser Punkt besonders relevant, weil sie eben, wie schon gesagt, längst keine Splitterpartei mehr ist. Bei der Bundestagswahl 2025 kam sie schon auf 20,8% der Zweitstimmen und 152 Sitze. In aktuellen Umfragen liegt sie inzwischen sogar bei bis zu 29% bundesweit. Das unterscheidet sie fundamental von der NPD. Wie vorhin schon erwähnte, wurde die NPD 2017 zwar vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich beschrieben, aber nicht verboten, weil ihr das reale Durchsetzungspotenzial fehlte. Bei der AfD kann man die Frage also nicht mit dem Hinweis abbügeln, sie sei zu klein und wirkungslos. So, aber was könnte ein Verbot jetzt bewirken?
Zum einen könnte man damit Zeit gewinnen. Zeit zum Beispiel für demokratische Institutionen, für Minderheiten, aber ebenso für eine politische Kultur, die nicht dauerhaft unter dem Druck einer autoritären nationalistischen Partei stünde. Der Politikwissenschaftler Tom Thieme beschreibt in einem im Jahr 2025 veröffentlichten Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass an der Radikalisierung der AfD in den vergangenen 10 Jahren kaum Zweifel bestünden. Ein Verbot würde rechtsextreme Einstellungen zwar nicht aus den Köpfen entfernen, aber es könnte verhindern, dass solche Einstellungen über eine bundesweit verankerte Partei in Verwaltung, Parlament und Regierungsmacht übersetzt werden. Denn Demokratien sterben selten an einem einzigen Putschmoment. Viel häufiger werden sie nämlich über Sprache, Personalpolitik, Institutionen, Medienfeindlichkeit und die Delegitimierung politischer Gegner schrittweise ausgehöhlt. Zum anderen wäre ein Parteiverbot auch ein entsprechendes politisches Signal. Ein erfolgreiches Verbotsverfahren würde sagen, die freiheitliche demokratische Grundordnung ist nicht nur Sonntagsrede, sondern sie ist die Grenze. Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der Partei Die Heimat, also der früheren NPD, zeigt, der demokratische Staat muss verfassungsfeindliche Parteien nicht dauerhaft mit öffentlichen Mitteln stabilisieren. Ein Parteiverbot ginge jedoch noch weiter. Es würde nicht nur Ressourcen kappen, sondern die parteiförmige Infrastruktur selbst treffen. Allerdings gibt es auf der anderen Seite auch einige valide Gründe dafür, einem Parteiverbot kritisch gegenüberzustehen. Auf diese wollen wir im Folgenden einmal noch eingehen. Ja, wir fangen mal an mit der Kritik an der Verrechtlichung politischer Konflikte. Denn ein Parteiverbot ist nicht einfach Demokratieschutz zum Mitnehmen als schnelle und praktische Lösung. Ein mögliches Risiko ist hierbei die Illusion, man könnte ein gesellschaftliches Problem ja sozusagen juristisch entsorgen. Ein Verbot verbietet schließlich keine Wählerinnen und Wähler. Es verbietet keine Ressentiments, keine autoritären Wünsche, kein Misstrauen gegen Medien und auch keine Wut auf die da oben. Im schlimmsten Fall verschwindet dann die Organisation, aber das Milieu bleibt trotzdem und sucht sich neue Ausdrucksformen, wie beispielsweise eine Nachfolgepartei, lokale Listen, Vereine, Online-Netzwerke, ja, oder verschafft sich Stimmen und Gehör über Instrumente wie Influencer oder noch radikalere Bewegungen außerhalb der parlamentarischen Kontrolle. Es könnte also auch eine Büchse der Pandora sein, die man damit aufmachen würde.
Ja, und diese Aspekte sind auch politikwissenschaftlich wichtig. Denn rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien sind nicht nur Ursache von Polarisierung, sie sind auch Symptom gesellschaftlicher Konflikte. Die AfD bündelt seit Jahren eine kulturelle Konfliktlinie, die sich an Themen wie Migration, nationale Identität, Geschlechterpolitik, Misstrauen gegenüber supranationalen Institutionen oder auch Medienverachtung entlangzieht. Diesbezüglich hilft auch ein Blick in die empirische Forschung. Christoph Kühling, Frederik Springer und Markus Klein haben für die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft die Entwicklung der AfD-Wählerschaft untersucht. Ihre Analyse zeigt, die Wählerschaft hat im Zuge der Radikalisierung ein klareres Profil bekommen. Zugleich gelingt es der AfD, vor allem in Ostdeutschland, breitere gesellschaftliche Milieus anzusprechen. Wir reden also nicht nur über ein paar ideologische Kader, sondern über politische Bindungen, regionale Erfahrungen, soziale Konflikte und eine Partei, die sich bereits in größeren Teilen der Gesellschaft festgesetzt hat. Genau deshalb wäre ein Verbot höchstens ein Eingriff in die Organisationsform, aber nicht in die Ursachen. Selbst wenn die Partei verboten würde, wären erwähnte Konflikte nicht verschwunden. Teile der Anhängerschaft könnten ein Verbot dann als in Anführungszeichen Beweis lesen, dass das System oppositionelle Stimmen unterdrückt. Dieses Märtyrer-Narrativ wäre dann gar nicht so ungefährlich, weil es Radikalisierung eher vertiefen könnte. Und noch riskanter wäre ein gescheitertes Verbotsverfahren. Dann hätte die AfD die stärkste Entlastungserzählung, die man ihr liefern kann. Also Karlsruhe hat geprüft und nicht verboten. Ja, juristisch könnte ein Scheitern viele Gründe haben. Zum Beispiel unzureichende Beweise, Zurechnung von Aussagen, Prozessfehler oder Anforderungen an die aktive Bekämpfung der Verfassungsordnung. Politisch aber würde daraus vermutlich ein einfacher Satz gemacht, nach dem Motto, wir sind demokratisch legitimiert und vom höchsten Gericht bestätigt. Ein solches Verfahren darf deshalb nicht aus einer gesellschaftlichen Stimmung heraus gestartet werden, sondern nur, wenn die Beweislage auch wirklich tragfähig ist.
Ja, genau hier liegt eine nicht zu unterschätzende weitere Hürde. Denn das Bundesverfassungsgericht verlangt nicht nur verfassungsfeindliche Ziele, sondern eben, wir sagten das vorhin bereits, eine aktiv kämpferische Haltung und reale Anhaltspunkte dafür, dass die Partei ihre Ziele eben auch erreichen kann. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, konkret der Jurist Hendrik Krämer, argumentiert zwar, die AfD könne nach Artikel 21 des Grundgesetzes verboten werden, weil sie eben zentrale menschenrechtliche Prinzipien angreife. Ja, andere Stimmen, etwa die Parteirechtlerin Sophie Schönberger, warnen jedoch stärker vor den praktischen und politischen Folgewirkungen eines solchen Schritts, besonders mit Blick auf Umfeld- und Ersatzstrukturen. Schönberger weist in einem Beitrag zu Umfeldorganisationen beispielsweise darauf hin, dass ein Parteiverbot nicht im luftleeren Raum wirke. Wer eine Partei verbietet, muss anschließend erst recht auch auf das politische und organisatorische Umfeld schauen. Des Weiteren kann ein Parteiverbot auch die demokratische Mitte bequem machen. Was meinen wir damit? Man zeigt auf Karlsruhe und vergisst, dass Demokratie jeden Tag politisch verteidigt werden muss. Im Übrigen unseres Erachtens nicht nur aus Berlin oder den Landesparlamenten, sondern von jedem und jeder von uns. Wer die AfD schwächen will, muss auch fragen, warum wählen Menschen sie? Warum fühlen sich manche Regionen offensichtlich abgehängt? Oder warum wird Verwaltung als überfordert, Schule als brüchig und Wohnen als unbezahlbar oder Migration als ungeregelt erlebt? Ein Parteiverbot ersetzt weder funktionierende Kommunen noch politische Bildung, weder bezahlbares Wohnen noch eine Medienstrategie gegen Desinformation. Trotz alledem wäre es unserer Ansicht nach allerdings falsch, aus diesen beispielhaften Risiken eventuell zu schließen, ja gut, dann lieber nichts tun. Denn das wäre die andere Illusion. Eine Demokratie, die aus Angst vor Gegenreaktionen jedes harte Instrument meidet, sendet ebenfalls ein Signal, nämlich Schwäche. Das Grundgesetz ist ja gerade aus der Erfahrung entstanden, dass Feinde der Demokratie demokratische Freiheiten nutzen können, um sie später abzuschaffen. Wehrhafte Demokratie bedeutet also nicht, jede unbequeme Partei zu verbieten, aber sie bedeutet, dass Freiheit nicht naiv sein muss und geprüft werden sollte. So, und damit wären wir fast schon am Schluss der heutigen Sendung. Was sagt ihr? Wir haben etwas vergessen? Tja, manche von euch, die uns regelmäßiger hören, mögen das vielleicht gerade denken. Aber nein, vergessen nicht, sondern heute bewusst rausgelassen, trifft es eher. Ja, üblicherweise gibt es zwischen dem Ende unseres Folgenthemas und unserem Fazit noch die Rubrik des Näher erklärt. Hier ordnen wir meist einen zentralen Begriff der Folge oder auch mal eine Organisation oder Institution nochmal näher ein, um potenziell das Gesamtverständnis der Folge zu erhöhen. Hierauf haben wir heute jedoch verzichtet, da wir durch das heutige Thema schon im Folgenverlauf unseres Erachtens viel direkt und kontextbezogen eingeordnet und sortiert haben. Da hätten zusätzliche Erläuterungen an dieser Stelle heute nur noch wenig Mehrwert, wie wir fanden, und deshalb gibt es heute eben kein Näher erklärt. Wenn euch jedoch Aspekte fehlen oder euch gewisse Zusammenhänge vielleicht doch noch nicht klar geworden sind, wendet euch jederzeit gerne an uns. Wir greifen auch eure Rückmeldungen und Rückfragen im Bedarfsfall gerne auf. Aber kommen wir nun tatsächlich zum Strich unter die heutige Sendung. Was bleibt aus unserer Sicht gesamtresümierend zu sagen? Wir haben die heutige Folge ja anlässlich der bundesweit an jedem zweiten Samstag im Monat in vielen Landeshauptstädten stattfindenden sogenannten Prüfdemos gemacht. Daher hierauf nochmal ein kurzer Blick.
Ja, den Begriff Prüfung, auf den die Initiative um Nico Semsrott ja im Wesentlichen abzielt, finden wir politisch durchaus interessant und klug. Der Begriff verspricht eben nicht die einfache Lösung. Er will nicht Partei verbieten, Ende der Ansage. Er sagt nur, wir sollten den Rechtsstaat nicht aus Bequemlichkeit ungenutzt lassen. Die entscheidende Frage ist also eben nicht, rettet ein Parteiverbot die Demokratie? Viel eher geht es um folgende Frage. Kann eine Demokratie es sich leisten, bei einer potenziell verfassungsfeindlichen Partei mit realer Machtperspektive nicht einmal ernsthaft zu prüfen, ob ihre schärfsten Schutzinstrumente greifen müssen? Und darauf gibt es keine bequeme Antwort. Aber eine verantwortliche Demokratie sollte sich wenigstens trauen, die Frage sauber zu stellen.
Ja, dies wiederum kann eine schwierige, aber gleichsam auch recht nüchterne Abwägung zur Folge haben. Nämlich?
Ja, ein AfD-Verbot könnte wirken, wenn es juristisch sauber vorbereitet, politisch gut erklärt und gesellschaftlich eingebettet wäre. Es könnte Ressourcen kappen, Normalisierung unterbrechen, Machtoptionen blockieren und vor allem eine rote Linie markieren. Andererseits würde es unseres Erachtens nicht automatisch die Ursachen des Rechtsextremismus beseitigen. Es könnte stattdessen Anhängerinnen und Anhänger mobilisieren, Ausweichorganisationen begünstigen und bei einem Scheitern des Verfahrens der AfD sogar einen Legitimitätsgewinn verschaffen und sie schlussendlich noch stärker daraus hervorgehen lassen, als sie ohnehin in Teilen des Landes bereits ist.
Ja, ihr merkt also, nicht nur auf die wirklich schwierigen Fragen unserer Zeit, Stichwort Klimawandel, Kriege, Wirtschaftskrise und ähnliches mehr, gibt es kaum einfache Antworten und schon gar nicht die eine. Auch mit Blick auf politische Ansichten und Konzepte bzw. Parteien, die sie vertreten, gibt es aus unserer Sicht und auch zu Recht kaum ein Allheilmittel. Jedoch begrüßen wir grundsätzlich die Bestrebungen, die hinter Prüf stehen. Und dies gerade weil sie Demokratie und rechtsstaatliche Institutionen und Instrumente achten und schützen wollen. Und somit grundsätzlich auch den Wählerwillen respektieren, mit dem es sich nun mal auseinanderzusetzen gilt, gesellschaftlich und politisch. In diesem Sinne schließen wir für heute in der Hoffnung, vielleicht auch euch ein paar neue Denkanstöße mitgegeben zu haben und freuen uns, wenn ihr in 4 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin wünschen wir eine angenehme und gesunde Zeit und sagen Servus aus der bayerischen Landeshauptstadt.
Ade, bis zum nächsten Mal.